Deutschlandfunk Nova. Endlich Samstag.
Die Arktis, erinnern wir uns nochmal ganz kurz, Erdkundeunterricht, liegt auf der Nordhalbkugel. Teile von Kanada liegen dort, Grönland und die nördlichen Ränder von Russland. Und natürlich, klar, Alaska. Aber was gibt's dort? Eisbären, Eisplatten, der Arktische Ozean und vielleicht auch eine Menge Erdöl. Das war's aber auch schon. Und ungefähr so geht's auch den Forschern, die sich fragen, wie ist eigentlich bitteschön das Arktische Meer da oben überhaupt entstanden? Carsten Piepion gehört zu diesen Forschern. Er leitet die Expedition CASE 19 der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Er wird mit seinem Forschungskollegen dorthin fliegen, Montag. Und dann geht er aufs Festland dort bei Kanada und wird Gesteinsproben nehmen. Ich habe kurz vor seiner Reise mit ihm gesprochen, wollte zuerst wissen, über welche Entdeckung er sich am meisten freuen würde.
Wir versuchen ja herauszufinden, wie sich dieser Arktische Ozean überhaupt entwickelt hat. Wie dieses große Meer, wie das riesige Binnenmeer zwischen Asien und Nordamerika und Europa entstanden ist. Und da gibt es, weil der Arktische Ozean immer noch sehr stark mit Eis bedeckt ist, sehr, sehr wenig Daten. Und wir versuchen eben halt über die Landgeologie zu der Kenntnis beizutragen. Und was wir eigentlich herausfinden wollen, ist die Struktur des Kontinentalrands von Nordamerika. Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn wir da weitere Bestätigungen finden, dass es da also ganz große kontinentweite Blattverschiebungen gibt, also so große Störungssysteme, an denen Platten seitwärts aneinander vorbei gleiten. Das ist so was Ähnliches wie an der San Andreas Fault, wo San Francisco drauf sitzt, wo man ja auch mal die heftigen Erdbeben hat und erwartet. Erwarten wir oder hoffen wir auch in der Arktis zu finden, weil das würde uns mehr Aufschluss darüber geben, wie sich dieses Meer, was von Kontinenten umgeben ist, eigentlich gebildet hat.
Wenn wir mal auf so ein Puzzle schauen. Wie viele Teile haben Sie denn schon davon, von diesem arktischen Meer?
Oh, das ist eine gute Frage, weil im Moment ist, wenn wir von dem Puzzle der Kontinentplatten auf der Welt reden, gehört Nordamerika und der Arktische Ozean und Ostsibirien zu einer großen Platte. Das ist also eine große Platte, wie zum Beispiel Afrika oder die Antarktis. Und wir haben den Verdacht, dass das eben halt doch mehrere Platten sind, wenn sich herausstellt, dass wirklich diese große Seitenverschiebung, also diese arktische San Andreas-Störung, wirklich so eine gewaltige Störung ist, wie wir das vermuten.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie forschen dort auf dem Festland. Dort in der Arktis wird auch ganz viel mit dem Schiff untersucht. Welche Erkenntnisse gewinnt man denn auf dem Festland im Vergleich zu, wenn man mit dem Schiff unterwegs ist?
Auf dem Schiff sind ja meistens die Geophysiker unterwegs. Da ist das Problem, auf Meeren ist die Geologie verborgen, weil die Geologie von Wasser bedeckt ist. Und in der Arktis wird es schwieriger, weil es auch das Wasser auch noch von Eis bedeckt ist. Und die Geophysiker, die versuchen, indem sie also so Airguns haben, da wird also Druckluft entladen, es gibt so kleine Explosionen und der Schall, der dringt dann durch das Wasser in die Gesteinsschichten ein, wird reflektiert und dann kann man also das ist wie so ein Scannen. Ne? Man kann also ungefähr herauskriegen, wie die Erdkruste aufgebaut ist. Was man aber nicht weiß, wie alt die Schichten sind. Deshalb ist es so wichtig, dass man an Land arbeitet, weil der Geologe, der an Land arbeitet, der kann die Gesteine anfassen, der kann die Gesteine sehen, der kann auch die Gesteine datieren, denn manchmal haben wir Fossilien, wie zum Beispiel Ammoniten oder irgendwelche Muscheln oder auch sehr viele Mikrofossilien, an denen man bestimmen kann, wie alt die Gesteine sind. Und wenn diese Gesteine dann durch Störungen versetzt sind und gestört sind, dann können wir auch die Vorgänge, die zu diesen Störungen geführt haben, auch datieren. Das heißt, wir können viel mehr greifbare Daten an Land herausfinden, als es auf der Seeseite möglich ist, weil wir können praktisch das Gestein anfassen.
Die Arktis ist in den letzten Jahren besonders für Ölkonzerne auch sehr attraktiv geworden. Immer wieder finden dort auch Bohrungen statt, auf der Suche eben nach neuen großen Vorkommen. Ich habe mit Carsten Piepion auch darüber gesprochen, wollte wissen, für wie realistisch er große Ölvorkommnisse in der Arktis hält und wie er vor Ort analysiert, ob es dort Öl gibt oder eben nicht.
Ja, da gibt es auch einiges zu sagen. Das war ja der Geologische Dienst der USA, der vor ein paar Jahren gesagt hat, dass in der Arktis noch ein Viertel aller Erdöl- und Erdgasreserven der Welt ruhen. Das war aber allerdings eine mehr statistische Abschätzung. Das kann man machen, indem man also die Situation von bekannten Gebieten, also aus Gebieten, wo Erdöl gefunden worden ist, auf die Bereiche in der Arktis überträgt und so schließt, dass dort Erdöl sein könnte. Das sind aber keine echten Befunde. Mhm. Und wir können Befunde liefern, wenn wir zum Beispiel Gesteine finden, die sehr schwarz sind. Das sind meistens sehr organikreiche Gesteine. Das sind meistens Gesteine, aus denen später auch Erdöl generiert werden kann. Das ist ein sehr komplizierter Vorgang. Da muss man also auch sehr, sehr viel arbeiten, um das festzustellen. Und man kann dann herausfinden, ob denn sich wirklich Erdölsysteme gebildet haben könnten. Mhm. Das ist aber nicht so einfach.
Jetzt kann man sich auch die Frage stellen, wieso gehen Sie denn da eigentlich hin und analysieren von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, wenn die Industrien sowieso schon dort waren?
Das ist richtig, aber die Industrie hält ihre Daten bedeckt. Mhm. Und wir sind ein unabhängiges Institut, das die Bundesregierung berät. Und wir Wissenschaftler an so einem Institut können uns dann unser eigenes Bild von machen. Und wir publizieren das ja auch hinter. Mhm. Weil wir sind ja ein öffentlicher Dienst und wir sind verpflichtet und wir wollen das ja auch wissenschaftlich, unsere Kenntnis hinterher der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen und zu sagen, gibt es dort wirklich Erdöl oder ist das so viel, wie immer angegeben wird? Mhm. Wir können da nicht hundertprozentige Aussagen machen, aber wir können uns ein ganz gutes Bild über diese Situation machen.
Abgesehen von der Forschung dort, Herr Pipion, jetzt haben Sie wahrscheinlich in den 2 Monaten ganz schön viel zu tun dort. Es ist quasi weg von der ganzen Zivilisation. Was begeistert Sie denn da oben, wenn Sie uns mal das so ein bisschen schmackhaft machen können?
Ich mache das jetzt seit über 30 Jahren und ich erinnere mich immer gern, als ich das erste Mal nach Spitzbergen gefahren bin mit meinem Professor, als ich meine Doktorarbeit da gemacht habe und dann auf einmal am Flughafen von Longyearbyen, dem Hauptort von Spitzbergen, stand und diese Luft geatmet habe und von da dann mit einem kleinen Schiff in das Gelände gegangen bin. Es ist einfach eine andere Welt. Es ist absolut faszinierend, da zu sein. Das sieht man in Spitzbergen auch daran, dass es auch eine Menge Leute gibt, die da Tourismus machen, die da Trekkingtouren machen oder Kajaktouren. Es ist eben halt einfach eine wunderbare Sache, in solchen Ländern zu sein, die Natur zu beobachten, die Pflanzen dort zu sehen, denn Tiere natürlich, auch mal Eisbären, der gehört auch mit dazu. Und die Einsamkeit vor allen Dingen, nicht? Man ist da oben völlig auf sich selbst gestellt. Wir bauen unser Camp auf und werden da 4, 6 Wochen lang oder 8 Wochen lang Mutterseelen allein sein, ohne dass wir direkten Kontakt vielleicht über Satellitentelefon oder Funkgeräte zum Rest der Zivilisation haben. Und das ist einfach absolut faszinierend. Und für mich selbst ist es noch besonders, also man kann als Tourist hinfahren, aber man kann auch als Geologe dahin fahren. Und wir fahren ja da oben hin und wir finden auch noch was raus. Das finde ich faszinierend, dass man denn also sich die Geschichte der Gesteine angucken kann. Mhm. Und wir arbeiten da ja in Time-Margen von ungefähr 800 Millionen Jahren. Wir versuchen also die letzte Vergangenheit von 800 Millionen Jahren aufzuschlüsseln. Und dann findet man natürlich auch immer wieder absolut fantastische Gesteinsstücke, wie zum Beispiel in Spitzbergen habe ich mal Regentropfenabdrücke gefunden in einem Sandstein aus dem Devon. Das heißt also, da ist vor 350 Millionen Jahren in Spitzbergen, als Spitzbergen noch am Äquator gelegen hat, ein Regenschauer niedergegangen. Und dass sowas Vergängliches wie Wasser, sich so ein Regenschauer, sich über solche Zeiträume erhalten kann, das ist einfach begeisternd.
Unglaublich. Jetzt muss es nur noch ein bisschen weniger schneien in der Arktis, damit Geologe Carsten Pipion zusammen mit den Studenten und Mitarbeitern dort hoch kann. Am Montag soll es losgehen. Das alles im Auftrag der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.
Deutschlandfunk Nova. Endlich Samstag.